Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 339.
SWR 2 Wissen.
Wer nicht irrt, kommt nicht zu Verstand. Ähnlich hat es auch Einstein gesagt, wer noch nie einen Fehler gemacht hat, hat sich noch nie an etwas Neuem versucht. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt.
Ja, wenn jetzt der Ivan in der zweiten Klasse sagt, 2 Minuten seien 200 Sekunden und die Lehrerin sagt, Ivan, du hast einen schlimmen Fehler gemacht, dann muss man sagen, es ist überhaupt nicht schlimm, oder?
Bei allen Qualitätssicherungsinstrumenten geht es zurzeit um Nullfehlerkultur. Und wir meinen, das ist eine verhängnisvolle Orientierung. Unsere Idee ist vielmehr, man sollte eine aktive Fehlerkultur betreiben, dass man sagt, Fehler zu machen, das ist eine Chance, eine Lernchance.
Der Irrtum ist der Schlüssel zum Erfolg. Warum wir eine neue Fehlerkultur brauchen, ein Feature von und mit Ralf Kaspari.
2 mal 3 macht 4, bitte, 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 und 2 macht 9, ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt.
Pippi Langstrumpf ist eine einflussreiche Kulturkritikerin gewesen. Immerhin hat sie schon vor mehr als 30 Jahren vehement für eine neue Fehlerkultur geworben, nach dem Motto, ich mache gern Fehler, das ist kreativ. Heute beginnen wir, diese Einsicht zu reaktualisieren. Die Deutschen entdecken die Vorteile einer neuen Fehlerkultur.
Ich werfe hier eine Glasmurmel ein. Die rattert hier nach unten. Sie fällt auf die Spitze eines Sechsecks, entscheidet sich dann mit Wahrscheinlichkeit 1/2 für rechts oder links, wird auf die Spitze des nächsten Sechsecks geführt, wieder mit Wahrscheinlichkeit 1/2 rechts oder links. Und so geht es über 10 Stufen nach unten in einer Art Kaskade.
Albrecht Beutelspacher, Mathematiker an der Universität Gießen, erklärt eins seiner Lieblingsobjekte in seinem Mathematik-Mitmachmuseum.
Ich kann der Kugel noch so viel Drall geben, die folgt den Gesetzen des Zufalls. Das ist ein reines Zufallsexperiment. Alles andere, wenn es nicht zufällig wäre, würde es eine ganz andere Verteilung hier geben.
Beutelspacher ist Experte für das Regellose, Unvorhersehbare und damit auch für den Fehler.
Gerade in kreativen Prozessen, sei es in der Wissenschaft, sei es in der Kunst, müssen wir Abweichungen vom normalen Weg ausprobieren. Die meisten dieser Abweichungen, das ist meine Erfahrung, führen zu nichts, aber manchmal findet man doch das Goldkorn und Fehler sind so etwas wie Regelverstöße, Abweichungen und ich denke schon, dass Fortschritt zunächst mal bedeutet, ich muss anders denken, ich muss was Neues wagen und da muss man manchmal auch ganz revolutionäre Ideen haben. Denken wir an Kopernikus, der hat festgestellt, das geozentrische Weltbild, das klappt irgendwie überhaupt nicht. Und hat dann das Weltbild, das heliozentrische, wo die Sonne in der Mitte steht, war ihm klar, das ist eigentlich das Richtige, obwohl auch das zunächst mal eine ungenauere Beschreibung war, weil es noch nicht hundertprozentig das Richtige war.
Beutelspacher spricht die Bedeutung des Fehlers für den Erkenntnisfortschritt innerhalb der Naturwissenschaften an. Neues Wissen entsteht durch bewusstes Durchbrechen einer Regel. Der Fehler ist so etwas wie das Einfallstor für das Unvorhersehbare. Auch in der Schule scheint sich ein ähnlich positives Verständnis des Fehlers zu etablieren. Traditionell eingestellte Pädagogen waren der Auffassung, dass ein einmal gemachter Fehler weiterlebe. Auch die Korrektur durch einen Lehrer könne ihn nicht rückgängig machen. Deshalb komme es darauf an, im Lehr- und Lernprozess Fehler von vornherein zu vermeiden. Ein Ideal, was in der Praxis natürlich faktisch nie ganz erreicht werden konnte.
Heute ist das viel kreativer geworden. Schüler können Lösungen vorschlagen. Und man weiß, dass Lernen ein Prozess des Erarbeitens, des Entdeckens, des Problemlösens ist.
Diese 3 Begriffe, die Maria Spüchiger, Erziehungswissenschaftlerin an der Universität Fribourg, aufgezählt hat, Lernen als Erarbeiten, Entdecken und Problemlösen, bilden das Mantra des Konstruktivismus. Das Kind bzw. der Schüler wird als kreatives, autonomes Subjekt gesehen, das nicht nur passiv Lernstoff aufnimmt, sondern aktiv und selbststeuernd Wissen hervorbringt, konstruiert, und zwar während eines Prozesses, in dem Fehler eine wichtige Funktion haben. Kinder als Selbstlerner und Wissenskonstrukteure erschließen sich die Welt durch Versuch und Irrtum, durch Ausprobieren und Experimentieren. Wer also keine Fehler macht, kann auch nichts Neues mehr lernen.
Ein ein Zweiklässler, der kommt mit einem Büchlein, wo er seine Wochenenderlebnisse aufgeschrieben hat und liest dann vor. Und ein Ding ist Reisenrad. Und dann fragt der Lehrer, was ist das, ein Reisenrad? Ja, ein Reisenrad. Und dann pocht eben der Lehrer auf diesen Fehler, beziehungsweise er gibt viel Zeit, um jetzt herauszufinden, was da falsch ist. Und er fragt ihn dann, weißt du, was das ist, ein Reisenrad? Und dann sagt der Schüler, ja, ja, klar, oder? Aber er weiß es eigentlich nicht. Und dann lässt er ihm Zeit und sagt, du hast nicht Reisenrad schreiben wollen. Und dann macht der Junge so eine Bewegung und kratzt sich da im Haar und liest die Sache nochmal. Und eine Weile ist es still. Und dann so, ah, Riesenrad! Und merkt, oder, dass er das falsch geschrieben hat. Und dann fragt der Lehrer, ja, weißt du wenigstens, was das ist, ein Riese? Und dann sagt der Junge, ja! Und die beiden haben einen Spaß zusammen. Das war ein toller Lehrer. Und er hat eben auch sofort gemerkt, er hat IE und EI verwechselt, deshalb fordere ich den jetzt ein bisschen heraus. Und es war auch ein etwas vorwitziger Junge, den hat er schon so anfassen dürfen und so weiter.
Das Beispiel zeigt anschaulich, wie ein Lehrer auf produktive Weise den Fehler zum Ausgangspunkt eines kreativen Lernprozesses machen kann. Er suggeriert dem Schüler eben nicht, dass es darauf ankommt, Fehler zu vermeiden, weil sie in die Irre führen oder gar auf ein persönliches kognitives Defizit hindeuten. Im Gegenteil. Der Lehrer schafft eine Atmosphäre des Vertrauens, in der Fehler passieren dürfen, weil sie als wichtige Elemente des Lernprozesses gewertet werden und weil sie zugleich als Forschungsaufträge verstanden werden können. Der Schüler wird dazu angeleitet, den Fehler selbst zu entdecken und zu korrigieren, was wiederum dabei hilft, dass ihm die richtige Schreibweise von Riesenrad mit Nachhaltigkeit bewusst wird.
Wir haben ein Beispiel von einem Siebtklässler, der den Umfang eines Rechtecks berechnen soll. Und dann sagt er, Länge mal Breite. Und der Lehrer fragt einen anderen Schüler. Und das ist eben ein ungeschickter Vorgang, oder? Einfach nur einen Schüler fragen und dann sagt er das falsch, dann einen nächsten fragen, der weiß es auch nicht. Jetzt habe ich dann einen erfahrenen Lehrer gefragt, wie er das machen würde. Und dann sagt er, ja, das kenne ich. Das machen sie viel. Die Fläche mit dem Umfang verwechseln. Dann lasse ich einen nach vorne kommen und der muss um mein Pult herumlaufen. Und wenn er dann merkt, dass das ein Ablaufen ist, merkt er auch, dass es ein additives und nicht ein multiplikatives Phänomen ist. Und dann hat er das erarbeitet, oder?
Dieses Beispiel wiederum zeigt, warum Fehler auch wichtige Diagnoseinstrumente sein können. Der Lehrer kann an der Art und Weise des Fehlers genau erkennen, auf welchem kognitiven Entwicklungsstand sich die Schüler befinden, mit welchen falschen Annahmen sie operieren. Im fehlerfreundlichen Lernklima werden solche Fehler zugelassen und analysiert. Die Schüler werden dazu animiert, das Falsche selbstständig zu korrigieren aufgrund eigener Erfahrungen und Denkprozesse. In diesem Sinne signalisiert der fehlerfreundliche Unterricht eine Abkehr von der traditionellen, typisch deutschen Belehrungskultur.
In den USA ist der typische Stil, man setzt ein Beispiel, ein Modell und dann übt man an diesem Modell, macht das immer wieder richtig so, oder? Und in Deutschland ist irgendwie zuerst eine Frage im Unterricht oder so und dann wird die beantwortet, aber auch richtig eigentlich. Und in Japan wird ein Problem gestellt und dann müssen die Schüler selber Lösungen finden. Und dann, nachdem man diese verschiedenen Lösungen hat, werden diese verglichen. Und es wird dann gezeigt, welches eine elegante Lösung ist, welches eine richtige Lösung ist, welches auch noch eine richtige, aber nicht eine elegante und so weiter und welches eine falsche ist. Und das ist natürlich schon fantastisch.
Auch unsere Unterrichtskultur scheint sich im Sinne von Maria Spüchiger allmählich zu japanisieren.
Es geht nicht mehr um die Präsentation fertiger Ergebnisse und Einüben von Algorithmen, sondern um geistiges, gedankliches Durchdringen, auch Modellierung von Alltagssituationen. Und da gibt es viele, viele Wege. Es gibt nicht den Weg, die Lösung, sondern es gibt eine Vielfalt.
Natürlich sollte man mit der neuen Fehlerkultur nicht die traditionelle Fehlerverteufelung durch ein uneingeschränktes Lob des Fehlers ersetzen. Schließlich geht es im Mathematikunterricht letztlich doch um die richtige Lösung, ebenso wie in den anderen Fächern. In schulischen Leistungssituationen sollten Fehler vermieden, in normalen Lernsituationen aber zugelassen werden. Hey, Pippi Langstrumpf, tolle, 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 tolle,
wenn wir uns immer nur befinden würden in einer eindeutigen Welt, wo alles klar ist, dann wäre der Fehler etwas Bedrohliches, etwas Furchtbares, aber in der befinden wir uns nicht. Und genau das ist, glaube ich, auch dasjenige Element, was die Dinge in Bewegung bringt und hält.
Reinhard Kahl ist Journalist mit Schwerpunkt Bildung und ein überzeugter Anhänger der neuen Fehlerkultur.
Wir sollten jetzt nicht sozusagen die alte Wahrheitsmetaphysik jetzt durch so eine Fehlerreligion ablösen, aber worauf es doch ankommt, ist Fehlertoleranz. Und wir könnten uns unser Leben, wir könnten uns die Evolution, wir könnten uns all das doch gar nicht vorstellen, ohne dieses Element der Unvollkommenheit. Und die Perfektion hat keinen Platz für dieses Bewegungselement des Unvollkommenen.
Die Aussage von Kahl bezüglich der Fehlertoleranz betrifft viele Bereiche der Gesellschaft. Die Schule, das Krankenhaus, das Unternehmen. Überall arbeiten Menschen, die manchmal von falschen Hypothesen ausgehen, die manchmal mit Lügen, Gerüchten, Irrtümern operieren oder sogar danach handeln, ja handeln müssen, weil sie über keine gesicherten Informationen verfügen. Der Philosoph Immanuel Kant hat in diesem Kontext einmal gesagt, der Mensch sei ein krummes Holz, womit er meinte, er ist unvollkommen. In geistiger Hinsicht verfügt er eben nicht über absolutes Wissen. In emotionaler Hinsicht erscheinen ihm seine Gefühle manchmal als geheimnisvoll, dunkel, unerklärlich. Und in ethischer Hinsicht muss er sich auf moralische Annahmen verlassen, von denen er niemals weiß, ob sie zutreffen oder nicht. Der Irrtum und der Fehler gehören zum menschlichen Wesen wie das Salz zur Suppe.
Wie kommt es eigentlich überhaupt, dass wir so stark irrtumsgeneigte Wesen sind? Hängt es möglicherweise damit zusammen, dass wir überhaupt im Wege der Evolution nur Organe ausgebildet haben, Erkenntnisorgane, also Kategorien und Anschauungsformen, wie sie Kant genannt hat, die höchstens ausreichen, etwa 10-15% der Wirklichkeit zu erkennen.
Manfred Osten ist Kulturhistoriker und hat ein Buch über die schwierige Kunst, Fehler zu machen, geschrieben.
Das ist offenbar völlig ausreichend gewesen für das Überleben der Hominiden. Das heißt, es hat nie einen Selektionsdruck überhaupt gegeben in Richtung Objektivität und Wahrheit. Und dass daher der Rest, den wir nicht erkennen, abgedeckt wird, wie es Wolf Singer mal gesagt hat, vom Max-Planck-Forschungsinstitut für Hirnforschung in Frankfurt am Main, durch Theorien bzw. Konstrukte.
Unser Erkenntnisapparat bildet also Wirklichkeit nicht 1:1 ab, sondern konstruiert Bedeutungen, Muster, Sinnzusammenhänge, die fehlerhaft sein können. Veritas est adequatio intellectus et rei. Wahrheit ist die Übereinstimmung des Intellekts mit den Dingen. Von dieser klassischen Wahrheitsdefinition haben sich Anthropologen, Neurowissenschaftler und Philosophen längst verabschiedet. Sie sagen, der Mensch ist kein wahrheitproduzierendes Wesen, sondern ein im konstruktivistischen Sinne musterproduzierendes Wesen, das viele Fehler macht, also etwa falsche Muster kreiert, aber auch immer wieder fähig ist, dieselben zu korrigieren. Zum Glück gibt es mittlerweile viele verständliche Bücher und Untersuchungen zum Thema Fehlerkultur. Darunter widmen sich einige dem betriebswirtschaftlichen Bereich. Auch aufgeschlossene Unternehmen wollen sich modernisieren und dem Fehler eine Chance geben.
Zum Beispiel ein mittelständischer Unternehmer, wenn wir ihn danach fragen, wie führen Sie denn Ihre Mitarbeiter? Dann stellt sich raus, der sei in aller Regel wie ein Derwisch durch seine Hallen fegt, die Leute zusammenscheißt und sich dann wundert, warum die irgendwie nicht so richtig motiviert sind.
Barbara Bosch ist Unternehmensberaterin in Wolfenbüttel. Sie und ihr Kollege Heinz Scharf helfen Firmen dabei, eine neue Fehlerkultur zu etablieren.
Oder beispielsweise sich auf den Gabelstapler setzt. Und alle sagen, na, der muss mal wieder spielen. Ja, aber er selbst ist fest davon überzeugt, dass in diesem Moment er der Einzige ist, der diesen Gabelstapler an dieser Stelle richtig bewegen kann.
Und dann sagen die, okay, das braucht er ab und zu, dann machen wir das auch. Und wenn er wieder draußen ist, dann machen wir das so, wie es einfach praktischer ist.
Solche Unternehmerpersönlichkeiten sind out. Vor allem junge, dynamische Unternehmer wollen sich nicht nachsagen lassen, sie seien autoritär, konventionell und hätten Angst vor einer zeitgemäßen, transparenten Unternehmenskultur. Deshalb sind sie aufgesprungen auf den Zug, der in Richtung positiver Fehlerkultur unterwegs ist und immer mehr an Fahrt gewinnt. Der Grund für den Mentalitätswandel besteht darin, dass wir es in Deutschland bei fast allen Produkten mittlerweile mit einem sogenannten Käufermarkt zu tun haben. Die Wünsche der Kunden sind entscheidend und die Kunden wünschen sich in erster Linie fehlerfreie Produkte. Und die Firmen wiederum können diese Kunden an sich binden, indem sie die gewünschten fehlerfreien Produkte herstellen und möglichst günstig anbieten. Doch wie macht man das vor allem dann, wenn man Menschen als Mitarbeiter beschäftigt, die jederzeit Fehler machen können? Bisher versuchte man das Dilemma mit der rigiden Null-Fehler-Kultur zu lösen. Barbara Bosch hält diesen Weg für falsch.
Untersuchungen zeigen, dass 50-60% der Mitarbeiter eigentlich innerlich schon ausgestiegen sind. Das heißt, wenn man auf Nullfehler orientiert, passiert ein einfacher psychologischer Mechanismus. Jeder guckt, dass er die Fehler vertuscht oder dass sie beim anderen hängen bleibt, auf jeden Fall nicht bei ihm. Wenn man aber sagen könnte, Fehler sind eine wirkliche Lernchance, dann vermeidet man genau das, dass Fehler vertuscht werden und spart dabei enorme Kosten.
Die Pädagogik hat den kreativen Schüler entdeckt, der Selbstlerner, Experimentator und Entdecker ist, der Fehler machen darf und sogar soll, weil das seine Problemlösungskompetenz steigert. Die Industriesoziologie hat parallel dazu den aktiven Mitarbeiter entdeckt, den man nicht mehr mit einer Null-Fehler-Ideologie einschüchtern kann. Dieser Mitarbeiter ist engagiert, motiviert, offen für Neues, er darf Fehler machen, Fehler zeigen schließlich, wie und wo Verbesserungen notwendig sind. Die Befürworter der neuen Unternehmenskultur argumentieren vor allem auch mit einem Abbau hierarchischer Strukturen. Heinz Scharf.
Stichwort Chaos. Wir müssen lernen, uns chaotischen Konstellationen, die immer wieder entstehen, auch in scheinbar ganz durchgeplanten Abläufen, entstehen solche chaotischen Situationen, die anzunehmen und produktiv zu wenden. Das heißt, wir müssen uns verabschieden von der immer noch vorherrschenden Vorstellung, ein Unternehmen ist im Grunde nichts anderes als eine militärische Armee. Oben sind die Generäle, die wissen Bescheid. Und mit abnehmender Hierarchie nimmt die Kompetenz ab und die Teilhabe an den Entscheidungen. Wir müssen im Grunde Prozesse installieren, die den Teilnehmern an der Wertschöpfung, egal an welcher Stelle der Wertschöpfungskette, wieder Entscheidungsmöglichkeiten zulässt. Das heißt, sie müssen sich entscheiden können, ob ich es so mache oder anders. Das impliziert den Weg zum Fehler. Kann ich mich nicht entscheiden, mache ich das, was vorgegeben ist. Wenn die Fehler ganz woanders entstanden sind, mache ich es trotzdem. Das ist im Moment die Kultur.
Es geht um alles und nichts. Um Kreativität, Abbau von Hierarchien, um zufriedene, selbstverantwortliche Mitarbeiter, kompetente, autonome Schüler, vertrauensvolle Lehrer, um eine neue Kultur des Lernens, des Arbeitens, des Miteinanders. Eine positive Fehlerkultur ist überall möglich. Früher wurden auch in der Medizin wie im schulischen Bereich Fehler eher vertuscht. Heute ist das anders. Im Krankenhaus kommt es nämlich zu schwerwiegenden Fehlern durch eine ganze Kette von falschen Entscheidungen. Das sagt der ärztliche Direktor der Uniklinik Marburg, Matthias Schrappe. Er bezieht sich auf das immer wieder zitierte Bein, das fälschlicherweise amputiert wurde.
Es ist nicht am Schluss der Chirurg, der dann leider den entscheidenden Schnitt tut, sondern in der Analyse stellt sich heraus, dass zum Beispiel auf dem OP-Plan schon eine Verwechslung steht, rechts und links ist vertauscht, dass dann an diesem Tag vielleicht die Röntgenaufnahmen irgendwie in die falsche Tüte geraten sind, dass der Oberarzt das nicht entdeckt oder dass der Operateur nicht derselbe ist, der den Patienten kennt. Also solche Dinge, die hintereinander kommen.
Positive Fehlerkultur im Krankenhaus bedeutet deshalb genaue Analyse dieser Ketten von Fehlentscheidungen, die zum verhängnisvollen Ereignis führen, und dann anhand dieser Analyse eine Etablierung neuer Arbeits- und Kommunikationsstrukturen, die dem Arzt oder dem Pfleger signalisieren, es können jederzeit Fehler passieren, aber sie können jederzeit rückgängig gemacht werden. Sich der Fehler und Risiken, die auftreten können, bewusst werden, um dann adäquat auf sie reagieren zu können, das ist das wichtigste Handlungsziel einer neuen Fehlerkultur. Maria Spüchiger.
Wenn eben ein Arbeiter mehr Verantwortung bekommt in einem Prozess, dann weiß er, wo Fehler gemacht werden können. Er weiß, was zu tun ist, wenn der auftritt. Und mit diesem Wissen können eben Unfälle verhindert werden. Und heute denkt man eben all diese Fehlermöglichkeiten im Voraus mit, man simuliert sie in diesen Maschinen, man lernt, was zu tun ist, wenn der und der Fall eintritt, und dann, wenn er eintritt, hat man eben eine Strategie.
Eine britische Studie über die Arbeitsbedingungen in Bergwerken zeigt, je mehr sich Menschen in Sicherheit wähnen, desto unaufmerksamer werden sie, desto mehr Fehler machen sie. Die neue Fehlerkultur will diesen Mechanismus außer Kraft setzen. Sie will das Bewusstsein dafür schärfen, dass es darauf ankommt, Fehler zuzulassen, um mit Hilfe des Falschen das Richtige zu lernen. Denn merke, Menschen sind unvollkommene Wesen.
2 mal 3 macht 4, bitte, 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 und 2 macht 9. Ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt.
Deutschlandradio Kultur. Deutschlandrundfahrt.
Heute live aus der Landeshauptstadt Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern. Schwerin, die Stadt der vielen Seen, Deutschlands kleinste Landeshauptstadt, 97.000 Einwohner, aber auch eine der schönsten.
Wenn ich da so an das Schloss denke, an das Museum, Theater.
Der Schlossgarten, die schöne Aussicht auf den Schweriner See, Kaninchenwerder, die Insel, die vielen schönen Boote. Es ist ein Traum.
Sagen die etwas Älteren. Im nächsten Jahr wird Schwerin übrigens noch schöner werden, wenn die Bundesgartenschau ihre Tore öffnet. Und was sagen die Jüngeren?
An was es fehlt, sind einfach mal Ausbildungsplätze. Das ist mein Problem.
Mir fehlt hier nichts. Also ich finde es in Ordnung eigentlich. Ich meine, wenn man sich beklagt, dann hat man schon verloren.
Die Deutschlandrundfahrt, heute live aus dem Konzertfoyer des Mecklenburgischen Staatstheaters in Schwerin. Mit Miriam Rossius.
Wir haben alle den besten Blick, wenn wir aus dem Fenster schauen, auf die Dinge, von denen eben schon geschwärmt wurde. Das Schloss, der See, das Museum, aber auch ein Blick hier in den Saal rundum, hier drinnen, der lohnt sich, denn es gibt nicht nur eine tolle Aussicht, sondern dieses Konzertfoyer ist auch ein sehr eleganter cremefarbener Raum mit stuckverzierten Decken, Goldornamenten, strahlenden Kronleuchtern. Es gibt eine rundumlaufende Galerie, auf der sogar eine Orgel steht. Das ist also das Konzertfoyer, das hier zum Mecklenburgischen Staatstheater gehört. Das ist Joachim Kümmritz, Generalintendant und Geschäftsführer des Mecklenburgischen Staatstheaters.
Sie müssen hier in der Breite des programmatischen, der programmatischen Möglichkeiten Theater anbieten. Dies machen wir ja mit all unseren Ensemblemitgliedern. Sie werden hier alles erleben, Konzert, Oper, Operette, Musical. Sie erleben die niederdeutsche Bühne, sie erleben Puppentheater, sie erleben Kinder- und Jugendtheater, sie erleben Ballett. Und nur in dieser großen Kombination, glaube ich, sind wir in der Lage, immerhin jährlich 200.000 Besucher zu erreichen.
200.000 Besucher im Jahr. Aber Schwerin hat ja nur knapp 100.000 Einwohner. Wo holen Sie die alle her, die Leute?
Ja, wir haben ja Analysen gemacht mal. Es kommen ungefähr 35% direkt aus der Stadt Schwerin. 45% kommen aus dem weiteren Umland, sag ich mal, die Kreise, die um uns herum sind. Und relativ ungewöhnlich, 20% kommen überregional nach Schwerin gefahren. Kleine Zahlen, 2% aus Hannover, 2% aus Hamburg, 3% aus Bremen und so. Summieren sich dann die 20% zusammen. Dies ist, obwohl wir ja als Staatstheater uns nennen, ist ein Name, der aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts kam. Wir sind ja in der Rechtsform und in der Art des Spielens ein normales Stadttheater mit 5 Sparten allerdings. Und damit 200.000 Besucher zu erreichen und 20% überregional ist eine ganz besondere Sache.
Sie sind ja seit ungefähr 30 Jahren hier in Schwerin am Theater. Warum konnten oder wollten Sie nicht weg?
Wir haben 1979 hier angefangen und habe ab 90 in wechselnden Leitungsfunktionen hier gearbeitet und kam immer ein Punkt, wo man vielleicht überlegt hatte oder auch wo man Angebote hatte, wegzugehen. Und dann gab es immer hier wieder viel zu tun. Sie wissen, nach 1990 gab es ja große Umbrüche in der Theaterlandschaft. Wir waren Anfang der 90er Jahre hier noch 524 Mitarbeiter. Wir sind noch 324 Mitarbeiter. Und ich glaube, bestimmt sagen zu können, dass wir immer noch eine Familie sind. Und die Familie hat mich einfach nicht losgelassen.
Dann wünsche ich Ihnen alles Gute fürs Theater. Vielen Dank, Joachim Kümmritz.
Recht herzlichen Dank und noch eine schöne Sendung. Ne?
Danke. Jetzt gehen wir mal weg vom Theater. Und hin zu einem Gebäude, das abseits der Altstadt liegt, das ist das Justizgebäude, beziehungsweise das Haus hinter dem Justizgebäude. Und dazu begrüße ich Jochen Schmidt, der ist der Leiter der Landeszentrale für politische Bildung und der Direktor des Dokumentationszentrums für Opfer der Diktaturen in Deutschland. Herzlich willkommen in der Deutschlandrundfahrt.
Vielen Dank für die Einladung.
Wenn ich sage, da wo heute das Dokumentationszentrum ist, da war früher eine Untersuchungshaftanstalt, dann ist das nur sehr unzureichend beschrieben. Was genau war das für ein Ort?
Also es war natürlich richtigerweise eine Untersuchungshaftanstalt, aber das Gebäude insgesamt, der Komplex, spiegelt die ganze deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts gewissermaßen exemplarisch wider. Errichtet wurde der ganze Komplex inklusive Gefängnis noch während des Ersten Weltkrieges, 1916 fertiggestellt. 1933 spricht dort ein Sondergericht Recht, das nationalsozialistische Recht, ab 1933. Ab 1934 ein Erbgesundheitsgericht, das entscheidet über Zwangssterilisation. 1945 zieht der sowjetische Geheimdienst ein in dieses Gebäude, nutzt das Gefängnis als Untersuchungshaftanstalt und ein sowjetisches Militärtribunal spricht Recht. Und ab 1954 etwa dient der ganze Komplex dem Ministerium für Staatssicherheit als Bezirksverwaltung und das Gefängnis wird von der Staatssicherheit als Untersuchungshaftanstalt genutzt.
Heute ist das ein Ort, um der Opfer der NS-Diktatur und des DDR-Regimes zu gedenken. Gab es da nicht sehr große Bedenken am Anfang, dass das beides in ein und demselben Haus passieren soll?
Natürlich gab es Bedenken, das haben wir auch in anderen Orten in Deutschland beobachtet, in Sachsenhausen oder in Buchenwald. Aber wir kommen uns nicht umhin, diesen verschiedenen Epochen in einem solchen Haus auch zu stellen. Wir tun das mit einer Dauerausstellung, die in drei Teile gegliedert ist. Ein Teil beschäftigt sich mit der Zeit des Nationalsozialismus, ein Teil mit der sowjetischen Besatzungszeit und ein Teil eben mit dem Ministerium für Staatssicherheit.
Was ist dort zu sehen?
Das Oberthema, das Generalthema ist politische Justiz in ihren unterschiedlichen Spielarten und ein wichtiger Schwerpunkt in allen drei Bereichen dieser Dauerausstellung sind Einzelschicksale, sind Biografien, die zeigen sollen, was einzelne Menschen dort erlitten haben, weshalb sie dorthin gekommen sind und wie es ihnen dort ergangen ist. Anhand von Biografien, von Einzelschicksalen lässt sich Geschichte sehr viel leichter begreifbar machen.
Kommt das öfter mal vor, dass dort Menschen Sie besuchen in dem Dokumentationszentrum, die dort früher inhaftiert waren?
Das kommt sehr häufig vor. Für diese Menschen ist das ein besonderer Ort und für viele auch ein sehr, sehr wichtiger Ort. Es ist Teil ihrer individuellen Bewältigung, ihres individuellen Umgehens mit diesem Thema, diesen Ort aufsuchen zu können, als freier Mensch wieder verlassen zu können heute. Für viele ist es auch ein Zeichen der Würdigung ihres Schicksals, denn viele, die dort inhaftiert waren, haben sich für Demokratie, für Freiheit, für Menschenrechte eingesetzt. Und sie sind sehr froh darüber, dass dieser Einsatz heute gewürdigt wird.
Gibt es da eigentlich eine Zusammenarbeit mit dem Beauftragten für die Stasi-Unterlagen?
Wir haben hier im Land ja eine Behörde, den Landesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, deren Hauptaufgabe die Beratung von Menschen ist, die unter der politischen Verfolgung gelitten haben und zum Teil an den Nachfolgen noch heute leiden.